Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Willkommen zu einem überaus spannenden Vortrag über Krieg und Frieden. Der Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder stellt sich die Frage, worauf es im Allgemeinen ankommt beim Übergang von Krieg zu einem Friedensschluss. Und er stellt sich auch die Frage, welche Faktoren im Speziellen eine Rolle spielen oder spielen könnten beim Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine.
Wie können Kriegsziele begrenzt werden, wenn die Parteien ihre Maximalziele nicht erreichen können? Zentrale Voraussetzung für Kriegsbeendigung ist, dass ich das Kriegsende verkaufen kann. Große Frage, wer kriegt hinterher ein Mandat für die Durchsetzung eines Friedensabkommens? Und wie robust ist so ein Mandat? Putin ist Gefangener seiner deklarierten Ziele. Das heißt, wenn er klein beigibt, könnte er gestürzt werden, weil er ja sozusagen als Schwächling dasteht. Warum sollte Putin nachgeben? Warum sollte Putin von seinen maximalen deklarierten Zielen abgehen?
Das sind nun mal keine ganz kleinen Fragen. Ich will euch auch nicht vormachen, dass der Redner auf alle seine selbstgestellten Fragen eine wasserdichte Antwort geben könnte. Auch er ist nicht im Besitz einer Glaskugel. Aber er hat die Variablen im Blick, auf die es ankommt beim Schließen eines Friedens, die vielen, vielen Faktoren, die dann bedacht und gegeneinander abgewogen werden müssen. Ziemlich komplex ist das Ganze und sehr spannend. Vor dem Vortrag aber noch ein Wort zum Redner. Andreas Heinemann-Grüder forscht als Konfliktforscher am Bonn International Center for Conflict Studies, BICC wird es abgekürzt, und an der Universität Bonn. Studiert hat er dermaleinst Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik. Seinen Vortrag mit dem Titel »Wie enden Kriege? Einsichten für den Krieg gegen die Ukraine« hat er am 4. Mai 2023 gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe namens Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Diese Reihe wird veranstaltet vom Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und zwar in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Andreas Heinemann-Grüder beginnt diesen seinen Vortrag mit folgender Aussage.
Der Krieg ist ein Lehrmeister und ich habe mich selbst in manchen Hinsichten geirrt. Ich bin vor dem Krieg gefragt worden, wie hoch ich die Eintrittswahrscheinlichkeit halte, ob ich sie für über oder unter 50% einschätze. Ich gehörte zu jenen, die sagten, eher wahrscheinlicher, über 50%. Aber ich habe es nicht für vorherbestimmt gehalten, dass dieser Krieg stattfinden wird. Und ich glaube auch, dass es eine Radikalisierung in diesem Geschehen gegeben hat, das zu diesem Ergebnis geführt hat. Es ist auf jeden Fall nicht überdeterminiert gewesen, sondern letztlich Ergebnis auch von politischen Entscheidungen. Was ist mein heutiges Thema? Ich möchte eigentlich über 5 Fragen mit Ihnen sprechen. Nämlich das eine, dass es verschiedene Theorien dazu gibt, was die Ursachen dieses Krieges sind. Und die werden auch beeinflussen, wie man über das mögliche Kriegsende nachdenkt. Das Zweite ist, welche Szenarien gibt es und was beeinflusst diese Szenarien? Das Dritte, welche maximalen Ziele und welche minimalen Ziele vertreten die Konfliktparteien und sind sie bereit, von ihren maximalen Zielen abzugehen, weil Voraussetzung für einen Frieden ist, dass sie minimalere, geringere Kriegsziele verfolgen. Die vierte Frage ist, Friedensabkommen, was müsste eigentlich in einem solchen Abkommen geregelt sein? Das heißt, über was für politische Zielvorstellungen müssen wir sprechen, wenn dieser Krieg zu einem Ende kommen soll? In welchen Bereichen muss es zu einer Einigung zwischen den Parteien kommen? Und zum Schluss ein paar offene Gedanken, die über den Tag hinausweisen, vielleicht weiterführende Anregungen für die politische Debatte. Lassen Sie mich anfangen mit einer kurzen Beschreibung dessen, wo wir stehen. Wir sind am Ende von etwa 50 Jahren Entspannungspolitik, die gegenüber der Sowjetunion praktiziert worden ist, das deutsche Selbstbild bestimmt hat. Man hat sich als Zivilmacht definiert und nach einem mehr als einem halben Jahrhundert sind wir in einer Situation, wo Deutschland an diesem Selbstbild nicht mehr festhalten kann, weil der Krieg sozusagen diese Vorstellung, wir sind der Brückenbauer gegenüber Russland, gegenüber der Sowjetunion, verloren hat. Es ist der Kulminationspunkt auch einer Abwicklung von Rüstungskontrolle, die es schon seit den 60er Jahren gegeben hat. Zweite große Entwicklung, Russland ist weitgehend isoliert. Es verliert erhebliche Merkmale seines Großmachtstatus, hat noch Atomwaffen, aber es wird infolge des Ukraine-Krieges seine Macht weitaus weniger in der Welt projizieren können, weil der Krieg die Ressourcen bindet. Deutschland ist durchaus eine Führungsmacht gewesen, aber infolge des Krieges marginalisiert. Die Position Deutschlands ist von anderen übernommen worden. Viertens, die Ukraine ist geeinter, als sie es je vorher war. Sie war tief gespalten vor dem ersten Krieg 2014-15. Sie ist auch zerstört, aber Putin hat entscheidend zur Nationalstaatsbildung in der Ukraine beigetragen, während sie vorher tief gespalten war. Wir sehen fünftens auch die Entglobalisierung. Wir gingen lange Zeit davon aus, dass Handel zu Wandel führt, dass wirtschaftliche Verflechtung den Frieden bewirkt. Und jetzt denken wir, diese wirtschaftliche Verflechtung führt nur zu Verletzbarkeiten, zu Verwundbarkeiten. Und man versucht deswegen, von diesen Abhängigkeiten wegzukommen. Sechstens denke ich, die EU hat eine Quittung dafür bekommen, dass sie lange Zeit meinte, sie ist saturiert, sie betreibt eine Nachbarschaftspolitik, ohne sich zu erweitern. Assoziierungsabkommen, Partnerschaftsabkommen, aber keine Erweiterung. Das hat zu großer Enttäuschung nicht nur im westlichen Balkan, sondern auch bei der Ukraine geführt, in Armenien, in Moldawien, zum Teil auch in Georgien. Und dieses Vakuum wird von anderen Playern nun genutzt, darunter auch Russland, der Türkei, aber auch dem Iran, zum Teil auch China. Das heißt, die Nichterweiterung der EU gehört zur Vorgeschichte dieses Krieges. Siebtens, China wird eine entscheidende Rolle meines Erachtens für die Beendigung des Krieges spielen, weil sie die Macht ist, die Russland am stärksten beeinflussen kann. Wir sind achtens in einem internationalen Systemkonflikt. Wir haben nicht nur einen Konflikt um Sicherheit, um Militär, um Ressourcen, um Einflusssphären, sondern wir sind in der Hinsicht wieder in einem neuen kalten Krieg, in dem sich zwei Systeme grundsätzlich gegenüberstehen. Das ist also ein viel fundamentalerer Konflikt, weil die Güter, um die sich die Parteien streiten, weniger teilbar sind. Macht, Ressourcen, Sicherheit, da kann man Kompromisse finden. Wenn es um einen Weltanschauungs- oder einen Kampf der Kulturenkrieg geht, dann ist weniger Kompromiss möglich. Neuntens, wir dachten lange Zeit, in den Bereichen, wo Sicherheit nicht durch die NATO hergestellt wird, ist die OSZE zuständig. Die OSZE ist quasi im Zuge dieses Krieges beerdigt worden. Wir dachten noch manchmal, wir könnten sie reaktivieren, aber sie ist letztlich durch diesen Krieg historisch ad acta gelegt worden. Und wir müssen letztlich auch davon ausgehen, dass das politische Kapital für alle beteiligten Seiten für diesen Krieg schwindet, tendenziell. Das heißt, die Unterstützung, die Russland innenpolitisch hat, die Ukraine innenpolitisch hat, die Ukraine außenpolitisch durch den Westen hat, das ist alles eine begrenzte Ressource. Das heißt, man versucht ständig zu mobilisieren für die eigene Seite, aber tendenziell wird das politische Kapital zur Fortführung dieses Krieges bei allen beteiligten Seiten enden. Wenn wir jetzt über zentrale Dilemmata eines Abkommens, einer Kriegsbeendigung reden, dann will ich fünf vorneweg sozusagen als Problembeschreibung benennen. Nämlich entweder, dass man sagt, territoriale Integrität der Ukraine muss erhalten bleiben und die Souveränität, oder man sagt Land für Frieden. Also wir kriegen Frieden und müssen dafür aber Kompromisse bei unserem Land machen. Das Zweite, wenn man die territoriale Integrität verteidigt, kann immer mehr zerstört werden. Das heißt, der Krieg dauert immer länger, aber von dem Land, das man verteidigt, bleibt letztlich infolge dieses Vernichtungskrieges kaum mehr etwas übrig. Man hat also nur noch verbrannte Erde und das wirkt sich dann auch auf die ökonomische Lebensfähigkeit der Ukraine aus. Die dritte große Streitfrage, die immer ausgetragen wird, auch in den Medien, ist, Friedensabkommen um jeden Preis oder jedenfalls zu fast jedem Preis, also auch zu schmutzigen Bedingungen, also wo Teile auch dessen, was die Russland als Aggressor sozusagen sich angeeignet hat, anerkannt wird. Das wäre der sogenannte schmutzige Frieden versus einen gerechten Frieden, der eigentlich davon ausgeht, wir müssen alles wieder rückabwickeln, was infolge des Krieges passiert ist. Dann die große Streitfrage ist, und das wird auch in den USA debattiert, glaube auch in der NATO, vielleicht auch in Russland, wer ist eigentlich der Gewinner eines langen Krieges? Wer verspricht sich eigentlich am meisten davon, dass der Krieg lange dauert? Und das ist, glaube ich, sehr umstritten. Wird Russland der Gewinner sein, weil sie davon ausgehen, sie hätten mehr Ressourcen? Wird es die Ukraine sein, weil sie denkt, sie hat sozusagen mit der westlichen Unterstützung mehr Bündnispartner? Werden es die USA sein, weil sie denken, infolge dieses Krieges wird dann Russland geschwächt sein? Oder wird China der lachende Dritte sein, weil infolge des langen Krieges die USA mit ihren Kapazitäten gebunden sind und nicht auf den pazifischen Raum sich konzentrieren können und vielleicht auch Juniorpartner Russland bekommen? Also wer wird sozusagen in langer Perspektive der Gewinner sein? Und das sind Kalküle, die die Parteien beeinflussen. Und das letzte Dilemmata ist das, was so in der Spieltheorie Game of Chicken genannt wird, also das Hühnchenspiel. Wer gibt als Erster nach? Das heißt, jeder, der als Erster das Signal aussendet, ich bin zu einem Kompromiss bereit, wird als schwach gesehen, als Verlierer gesehen. Das heißt, die Logik in diesem Krieg ist, ich darf nicht als Erster signalisieren, dass ich Kompromisse mache, weil dann werde ich als schwach angesehen und das wird nur zu einer Maximierung der Forderungen der Gegenseite führen. Und so halten sich beide sozusagen in diesem Game of Chicken an der Gurgel fest und sagen, ich gebe nicht als Erster das Zeichen, dass ich kompromissbereit bin, weil die Folge davon ist, dass ich als schwach wahrgenommen werde und das darf ich mir ja nicht leisten. Wenn man jetzt grundsätzlich sich in der Theorie der internationalen Beziehungen fragt, warum kommen Kriege zu Ende, dann sind das vielleicht insgesamt 8 Faktoren. Das erste ist, was ist das für eine Art von Konflikt überhaupt? Worum geht's? Geht's um Macht, Sicherheit, Ressourcen, Ideologie? Je ideologischer ein Konflikt ist, umso schwerer wird man wahrscheinlich zu einem Kompromiss kommen, weil das Gut nicht teilbar ist. Das zweite, wie viel Beteiligte gibt es? Je mehr sozusagen ihre Aktien in diesem Krieg haben, umso schwieriger wird es, einen Krieg zu beendigen. Wenn man nur 2 Parteien hat, wird es vielleicht leichter sein, es zu beendigen. Das heißt also, die Interessen zum Beispiel der nicht unmittelbar Kriegsbeteiligten spielen hier mit eine Rolle, weil letztlich man ja einen Konsens finden muss. Das dritte, Kriegsparteien brauchen externe Unterstützung. Wird die bleiben? Da komme ich später noch dazu. Das vierte Problem ist, man will Sicherheit infolge des Krieges haben. Das heißt, verhindern, dass ein Krieg erneut ausbricht. Also der Krieg muss so beendet werden, dass ich es weiß, ich muss nicht morgen wieder mit dem neuen Ausbruch richten. Und deswegen strebt man ein Kriegsergebnis an, das sozusagen gewisse Sicherheitsgarantien für die beteiligten Seiten mit sich bringt. Da muss man immer auch fünftens Perspektiven für die Kämpfer haben. Was wird aus den Soldaten? Was wird aus den Wagner-Kämpfern zum Beispiel? Wie integriert man diejenigen, die jetzt den Krieg zu ihrer Lebensweise gemacht haben? Was wird aus denen? Also auch da müssen Perspektiven angeboten werden, insbesondere auch nicht nur hier in zwischenstaatlichen, sondern auch in innerstaatlichen Konflikten. Dann große Frage, wer kriegt hinterher ein Mandat für die Durchsetzung eines Friedensabkommens? Und wie robust ist so ein Mandat? Wird das vom UN-Sicherheitsrat erteilt? Und wenn der UN-Sicherheitsrat gespalten ist, wer könnte es dann erteilen? Die NATO sich selbst mandatieren, die EU oder wer auch immer? Das heißt, was muss da drin stehen? Und wenn das vage ist, dann wird so ein Friedensabkommen in der Regel auch wieder gebrochen. Dann, selbst wenn man ein Mandat hat, wie zum Beispiel Afghanistan gezeigt hat, die Koordination und Interessengleichheit der Parteien überhaupt nicht gegeben. Die Internationalen haben durchaus unterschiedliche Interessen und die Japaner haben andere Interessen als die Amerikaner gehabt und die Deutschen und die Kanadier und so weiter und bricht dann eigentlich die Front derjenigen, die so ein Friedensabkommen durchsetzen sollen, trotz eines Mandates wieder zusammen, weil die abspringen und sagen, ist ja nicht mein Konflikt. Und letztlich auch beeinflusst ein Kriegsende, von welchen Aussichten gehen die Partei eigentlich aus. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir schließen so schnell wie möglich ein Friedensabkommen mit Russland, kommen ihnen entgegen. Wenn diejenigen aber, die den abschließen, sagen, na ja, dann ist als nächstes Moldova dran, das ist als nächstes Polen dran, das Baltikum dran, dann werden die das nicht abschließen und sagen, ich weiß ja nicht, ob die Partei, mit der ich den Frieden schließe, saturiert ist, zufrieden ist oder das nur als Vorspiel für einen neuen Krieg nimmt. Das heißt, wovon wird ausgegangen, sozusagen, was sind die Langfristfolgen des Krieges? Jetzt ein bisschen Theorie, aber Sie werden merken, es hat Relevanz. Wir haben meines Erachtens 5 verschiedene Theorien dazu, warum dieser Krieg eigentlich ausgebrochen ist. Das eine ist so der klassische Realismus. Es geht also um Einflusssphären, es geht um Status. Russland will anerkannt sein als Nachfolger der Sowjetunion, als Großmacht. Es geht um Einflusssphären. Es ist eigentlich der dyadische, der Konflikt zwischen zwei Seiten, nämlich NATO, USA, EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Die Ukraine ist in dem Sinne nur sozusagen Marionette von größeren Playern, Großmächten, großen Einflussmächten, die hier einen sozusagen Stellvertreterkrieg führen. Diese Theorie hat erhebliche Auswirkungen auch darauf, wie man diesen Krieg beendet, weil letztlich wäre es dann nicht die Entscheidung der Ukraine, sondern die USA und die Russen müssten sich miteinander einigen oder vielleicht auch die Chinesen, aber die würden quasi diktieren, wie der Krieg beendet wird. Dann gibt es die zweite, es wird so in den Theorien internationaler Beziehungen Konstruktivismus genannt. Das heißt, die Parteien leben eigentlich ein Selbstbild aus. Also Putin sieht sich als Geschichtsvollstrecker, als Wiederhersteller einer tausendjährigen Kiewer Rus. Es geht um Kampf der Kulturen, Zivilisationskampf. Das heißt, letztlich ist es ein Krieg, bei dem es nicht um Bachmut und Mariupol geht, sondern es geht um Ideologien, um Weltanschauung. Es ist also quasi ein Religionskrieg, der da ausgetragen wird zwischen dem Westen und einem Nicht-Westen, zwischen Liberalismus und Autoritarismus oder Lavrov, der russische Außenminister, hat schon mal gesagt, wir haben schon mit Genghis Khan gegen den Westen gekämpft und die Mongolen haben uns schon mal vor dem westlichen Einfluss geschützt. Also das wäre sozusagen die Interpretation des Krieges als Kulturkampf. Da sind weitaus weniger Kompromisse möglich. Die dritte Sichtweise sagt, das hat nur was mit der Radikalisierung des putinschen Regimes zu tun. Der hat sich 2012, Rückübergabe der Macht von Präsident Medvedev an Putin, durch diese Demonstrationen, durch schon 2004 Orangene Revolution in der Ukraine, 2011 Arabischer Frühling, so bedroht gesehen. Und ich sagte also, ich will in jedem Fall das in Russland verhindern, so eine Art von Maidan. Und deswegen wird dieser Krieg letztlich aus innenpolitischen Gründen geführt, weil in Russland das Regime immer demokratischer wurde. Die sogenannten Siloviki, die Sicherheitsministerien, die eigentliche Macht haben, keine Parteien, kein Parlament, kein Föderationsrat, keine Medien. Das heißt, die innere Gewaltkultur wird in eine äußere Gewaltkultur übersetzt. Das heißt, je repressiver das Regime nach innen wurde, umso aggressiver wurde es nach außen. Letztlich ist der Ukraine-Krieg auch eine Art von Ablenkungskrieg. Die implizite Konsequenz dieser Sichtweise ist, Frieden kann es nur geben, wenn es einen Regimewechsel in Moskau gibt. Ich will nur sagen, jede Theorie hat bestimmte Implikationen. Die vierte Theorie sagt, es ist Putins Krieg. Ja? Also Putin weg, stirbt an Herzinfarkt oder sonst wie, Drohne, dann würde dieser Krieg beendet. Also das Regime ist eigentlich so personalisiert, es gibt keine kollektive Führung mehr, keiner traut sich mehr, Putin zu widersprechen. Das sind alles abhängige Lakaien, der führt jeden, selbst seinen Verteidigungsminister und Generalstabschef, öffentlich vor. Und das System kann nicht überleben ohne Putin. Das ist so ein bisschen die Sichtweise, kein Stalinismus ohne Stalin und kein Nationalsozialismus ohne Hitler. Das heißt, Putin weg, Krieg beendet. Diese personalisierte Diskussion haben wir vor allen Dingen in Medien, wo dann ständig gerätselt wird, was jetzt oder ferndiagnostisch bestimmt wird, in welchem Zustand Putins Gesundheit ist. Habe ich mich nicht dran beteiligt, weil ich diese Fähigkeiten nicht habe. Dann gibt es die letzte Sichtweise, systemisch, die sagt, wir haben es hier also weder mit so einer monadischen Interpretation zu tun, das heißt, es ist nur ein Faktor, oder einem dyadischen, also es sind nur zwei, sondern wir haben es mit einer systemischen Sicht zu tun. Das heißt, es gibt Aktion, Reaktion. Putin mag zwar in vieler Hinsicht wie ein Autist handeln, aber er ist auch in einer Kommunikation mit seiner Umwelt. Das heißt, er ist durchaus reaktiv. Er ist nicht nur sozusagen vollkommen abgeschottet. Insofern all das, was wir machen, hat Einfluss auch darauf, wie Putin reagieren wird. Und das gehört zur Vorgeschichte. Ich will auch nur sagen, mit Herrn Warwick bin ich mir in vieler Hinsicht bis heute einig, dass es systemische Voraussetzungen für den Konflikt gab und wir da nicht auseinanderliegen, weil es nicht nur einen Faktor gibt, der erklärt, wie das zu diesem Krieg gekommen ist. Ich will jetzt noch auf einen Punkt doch ein bisschen vertieft eingehen, weil Putins Krieg oder Russlands Krieg, das hat Auswirkungen darauf, worauf wir eigentlich setzen. Also, warum haben wir ein vergleichsweise hohes Maß an Zustimmung für diesen Krieg? Nicht nur in den Medien und unter den politischen Entscheidungsträgern. Ich glaube, das Erste ist, es hat nie eine richtige Entstalinisierung gegeben in Russland. Nur ganz kurze Phase, wo man sich auseinandergesetzt hat damit. Stalin war schon 1999 nach Umfragen der beliebteste russische Politiker. Vorher hatte sich noch ein bisschen abgewechselt mit Puschkin unter den führenden russischen Figuren, aber Stalin wurde, je toter die Sowjetunion war, immer populärer. Und heute werden die Denkmäler wieder errichtet und man erinnert sozusagen mehr an den großen Vaterländischen Krieg und die Rolle, die Stalin dabei gespielt hat, als dass man sich abgrenzt vom Stalinismus. Es wird viel wiederbelebt, auch von diesen Verschwörungstheorien, auch von den inneren Feinden, von der Denunziationskultur. Es ist zum Teil erstaunlich, wie viel von dem Stalinismus noch sozusagen in der kulturellen DNA wieder abrufbar ist in Russland. Zweiter großer Punkt, und der ist meines Erachtens noch viel wichtiger, ist die Angst vor Entrussifizierung. Die Ukraine ist eigentlich ein zweisprachiges Land gewesen. Alle Ukrainer, die ich kenne, sprechen Russisch. Ich habe Interviews mit Kämpfern in ukrainischen Freiwilligenbataillonen durchgeführt. Ich habe sie alle immer gefragt, in welcher Sprache habt ihr in euren Bataillonen miteinander gesprochen? Selbst die extrem nationalistischen Bataillone wie der Rechte Sektor und Azov hatten Russisch als Sprache in ihrem Bataillon. Das heißt, es war am Anfang nicht ein Konflikt um die Sprache, sondern es wurde infolge des Krieges zu einem solchen Kulturkonflikt und die Entrussifizierung der Ukraine findet statt und die Russen sehen sich kulturell dadurch bedroht. Wenn Puschkin-Denkmäler jetzt in der Ukraine zum Beispiel abgebaut werden oder ich vor einem guten Jahr in einer Buchhandlung in Kiew war und fragte, wo denn die Abteilung russische Literatur wäre und ich wollte eigentlich ein Buch von Gogol kaufen und ich wurde hingeführt zu einer Abteilung ausländische Literatur und dort fand ich das Buch von Gogol. Gogol hat immer in Kiew gelebt und hat immer in Kiew geschrieben. Gogol wurde plötzlich zu einem ausländischen Autor. Das ist ein Punkt, wo die Russen ansprechbar sind. Das empfinden sie als diskriminierend, dass plötzlich dieser Teil ihrer Geschichte da marginalisiert wird. Dann gibt es einen dritten Grund, die Gewaltkultur. Die ist auch durch Medien, durch Schule, vormilitärische Ausbildung und so weiter in Russland in den letzten Jahren sehr ausgebaut worden. Der Führerkult auch um Putin, auch dass man die Geschichte zu einer heiligen Geschichte erklärt, wenn man dem offiziellen Narrativ nicht folgt, das ist strafbar durch das Strafgesetzbuch. Dann hat es immer auch einen russischen Chauvinismus gegeben. Sowjetunion, viel Völkerstaat, aber ich habe in der Spätphase der Sowjetunion in Moskau gelebt. Und ich habe miterlebt, dass es dieses russische, diese Hochnäsigkeit auch gegenüber den Ukrainern immer gab, gegenüber Zentralasiaten und Kaukasiern ohnehin. Aber das sitzt tief drin bei den Russen, dieses Gefühl, wir sind die Kulturbringer, wir sind diejenigen, die die Zivilisation diesen kleinen Völkern gebracht haben. Und die sind eigentlich eher so Analphabeten gewesen und erst durch die Russen sozusagen auf das Kulturniveau gehoben worden. Das wird bis heute auch ausgelebt, diese kulturelle vermeintliche Überlebenheit der Russen. Dann auch, dass man den großen Vaterländischen Krieg für sich allein reklamiert. Obwohl die meisten Menschen im Zweiten Weltkrieg in Belarus und der Ukraine gestorben sind, sind die Russen vermeintlich die einzigen moralischen Erben des Zweiten Weltkrieges. Dann die russische Orthodoxie. Ich glaube nicht, dass die meisten Russen tatsächlich aktive Gläubige sind. Aber die Orthodoxie ist eine imperiale Kirche, die sozusagen den ideologischen Überbau für Putin liefert und in dem Sinne nicht eine universale Kirche ist, sondern eine national-imperiale Kirche ist. Dann ist natürlich der Medienkonsum erheblich durch die Kontrolle der Staatsmedien und das Verbot alternativer Medien eingeschränkt worden. Letztlich bin ich trotzdem der Ansicht, dass die meisten Russen abwarten, wie der Krieg ausgehen wird. Ich bin nicht Anhänger der These vom Homo Sovieticus, also der Sowjetmensch hat eigentlich überlebt, sondern ich gehe davon aus, dass die meisten Opportunisten sind. Es gibt ein paar Überzeugungstäter, vielleicht 10-15%. Es gibt vielleicht so um die 10%, die auch aktiv gegen den Krieg sind, in die Emigration gehen, Diaspora oder in innere Emigration gehen. Und die anderen hoffen, dass der Krieg sie selber nicht betrifft. Und sie sind jetzt für Putin. Und wenn Putin verliert, dann wird es so sein wie am 9. November 1989, wo es in der DDR auch nur Widerstandskämpfer gab. Aber im Frühjahr hatten auch bei den Kommunalwahlen noch relativ viele für die Einheitsliste bei den Volkskammerwahlen gestimmt. Also, ich würde nicht sagen, dass die Masse der Russen ein Hindernis für eine Kriegsbeendigung sind. Theorien der Kriegsbeendigung. Meines Erachtens, also es gibt zwei zentrale Autoren und ich will das kurz zusammenfassen, muss gar nicht viel vertiefen. Sie sagen, letztlich ist Krieg eine Form der Kommunikation. Und zwar eine Kommunikation darüber, wie die Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien aussehen. Und es wird so lange gekämpft, bis kein Konsens darüber da ist, wie die Kräfteverhältnisse aussehen. Das heißt, wenn ich denke, ich kann durch Krieg sozusagen noch einen besseren Gewinn machen, einen besseren Schnitt machen, werde ich weiterkämpfen. Aber wenn alle Parteien sich darüber im Klaren sind, der Krieg wird nichts fundamental mehr an den Kräfteverhältnissen ändern, dann wird der Krieg beendet, weil die Kosten zu hoch sind. Jetzt kommen noch zwei Argumente von dem Hein Gömanns dazu, der sagt, zentrale Voraussetzung für Kriegsbeendigung ist, dass ich das Kriegsende verkaufen kann. Das ist ein wichtiger Gedanke sowohl für Russland wie für die Ukraine. Weder kann sich Selenskyj heute leisten, was er noch vor mittlerweile 4 Jahren gesagt hat, nämlich ich will den Krieg beenden. Das war sein Wahlkampfthema 2019. Er könnte dasselbe heute nicht mehr sagen, weil die Bevölkerung ihm darin nicht mehr folgen würde. Auf der anderen Seite ist er auf dem Ticket gewählt worden. Und das zweite große Problem ist Zusagen. Wer wird nach diesem Krieg nochmal Putin glauben, dass er sich daran hält, was er vorher zugesagt hat? Also Minsk I, Minsk II, keine gewaltsame Veränderung der Kontaktlinie und so weiter. Das heißt, hier gibt es dieses Vertrauensproblem und das muss behandelt werden. Ich komme ein bisschen später noch dazu. Jetzt zu den Szenarien. Meines Erachtens gibt es idealtypisch 4 Szenarien. Entweder Russland kann seine maximalen Ziele erreichen oder die Ukraine kann ihre maximalen Ziele erreichen. Das heißt, alles wird rückabgewickelt, was seit 2014 passiert ist. Es könnte zu einer Internationalisierung kommen. Der Krieg findet also nicht mehr nur auf ukrainischem Territorium statt, entweder durch einen Atomkrieg oder durch Angriff auf weitere Staaten oder durch einen Zwei-Fronten-Krieg, also dass noch eine weitere Front irgendwo anders eröffnet wird oder dass die USA oder die NATO doch irgendwie in den Krieg einsteigen. Das heißt, der Charakter könnte sich durch so eine Internationalisierung fundamental nochmal verändern. Und die 4. Option ist Abnutzungskrieg, was wir ohnehin schon seit Spätfrühling letzten Jahres hier beobachten. Jetzt kann man sich fragen, was bestimmt die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem dieser Szenarien? Und das sind meines Erachtens 4 Faktoren. Das eine ist die Durchhaltefähigkeit der Ukraine. Die hängt wesentlich vom Westen ab, aber auch davon, dass die Bevölkerung in der Ukraine sehr kriegsmüde ist. Das heißt, die sind moralisch mittlerweile erschöpft, auch wenn wir manchmal anderes über die Medien hier erfahren. Das zweite ist, wie kann Russland eskalieren? Es hat lange Zeit die Eskalationsdominanz gehabt, die hat das aber nicht mehr, nur eingeschränkt. Und welche Ressourcen hat Russland? Und da gehen die Einschätzungen auseinander. Die einen sagen, wir sehen schon, die haben den Kolbenfresser salopp gesprochen in ihrem Krieg, weil sie sagen, auf Schrottware zurückgreifen müssen. Und die anderen sagen, wir haben sehr viel in der Hinterhand, vor allen Dingen, weil die Sanktionen auch gar nicht den Effekt hatten, den man erwartet hat. Der dritte Faktor, der das beeinflusst, ist, wie lange hält die Einheitsfront im Westen? Meine These ist, bis zu den Wahlen in den USA. Das heißt, Zeitfenster ist ein Jahr, vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr. Aber dann wird der Wahlkampf in den USA und der Trump-Faktor sich erheblich darauf auswirken. Ohne die USA wird die westliche Einheitsfront zusammenbrechen. Davon können wir ausgehen. Und das vierte ist, welche Rolle will China spielen? Bisher Trittbrettfahrer in diesem Konflikt, weil der Vorteil, die USA können sich nicht auf Taiwan und den Pazifik konzentrieren. Die sind sozusagen froh auf die Bindung der amerikanischen Ressourcen. Gleichzeitig sind sie mit den Folgen dieses Krieges konfrontiert. Wirtschaftlich hat schon Corona erheblich sich ausgewirkt. Und insofern sind sie nicht an einem langen Krieg meines Erachtens interessiert. Jetzt gibt's sogenannte Wildcards. Das sind so im Englischen so diese in Szenarien spielen, diese unwahrscheinlichen, aber möglichen Ereignisse, die erheblich zu einer Änderung des gesamten Lagebilds führen würden. Das eine wäre, Russland setzt doch Atomwaffen ein. Unwahrscheinlich, aber wenn sie es täten, würde der Charakter des Krieges sich verändern, weil die Amerikaner meines Erachtens scharf reagieren werden und bestimmte Tabus dann nicht mehr gelten würden, zum Beispiel Tabu russisches Territorium. Das zweite wäre eine direkte Militärkonfrontation zwischen Russland und der NATO. Bisher nicht, aber Bereich des Möglichen, wenn jetzt Kampfflugzeuge geliefert werden und so, könnte es zu so einer Eskalation kommen. Dann kann es auch nicht intendierte Zwischenfälle geben. Wir hatten das im November letzten Jahres. Rakete in Polen geht nieder. Man weiß nicht, wessen Rakete ist das, eine russische oder eine ukrainische, die fehlgeleitet war. Wenn man da schnell reagiert hätte und gesagt hätte, das war eine russische Rakete auf NATO-Territorium, hätte der Krieg sehr schnell eskalieren können. Dann könnte es zu einem massiven Angriff auf kritische Infrastruktur kommen. Wir wissen immer noch nicht Nord Stream 2, wer das verursacht hat, aber die Russen spionieren schon einmal die Unterseekabel im Atlantik aus. Und wenn da irgendwie ein Angriff auf kritische Infrastruktur stattfinden würde, dann wäre das auch, wie man so sagt, ein Game Changer. Oder es könnte auch eine neue Front noch aufgemacht werden. Das heißt also, jenseits des Ukraine-Krieges hätten wir einen weiteren Krieg, der die Aufmerksamkeit auch von der Ukraine ablenkt. Maximalziele. Jetzt könnte man sagen, nach diesen vier Szenarien, entweder Russland gewinnt oder die Ukraine. Die Ukraine müsste ja dann kapitulieren. Oder wenn die Ukraine gewinnt, müsste sie alle russischen Truppen vertreiben können. Die Voraussetzung dafür, dass die Ukraine kapituliert, ist, der Westen hört auf mit den Waffenlieferungen. Der Westen gibt die Ukraine preis und Vertreibung der russischen Truppen meines Erachtens nur wahrscheinlich, wenn Putin gestürzt wird. Beide Szenarien meines Erachtens, die Maximalszenarien, sehr unwahrscheinlich. Deswegen kommen wir jetzt zu den Minimalzielen der Parteien und deswegen bewege ich mich so ein bisschen auch dann auf mögliche Schnittstellen zu. Also die Frage, wie können Kriegsziele begrenzt werden, wenn die Parteien ihre Maximalziele nicht erreichen können? Russland möchte die Kontrolle über die formal annektierten Gebiete haben, also die Krim plus die vier zusätzlich annektierten Gebiete. Sie möchte eine Landbrücke in jedem Fall halten zur Krim. Sie möchte keine NATO-Infrastruktur auf ukrainischem Territorium und sie möchte das Asowsche Meer als Binnenmeer. Die Ukraine möchte alle Gebiete minimal zurückerobern bis zu dem Stand 24.02., also letzten Jahr. Sie möchten Zugänge zum Schwarzen Meer, sie möchten Häfen haben. Sie möchten auch künftig abschrecken können, also dass Russland nicht so wieder anfangen kann wie dieses Mal. Und sie möchten keine russische Vetomacht über die ukrainische Innenpolitik, also was noch zum Beispiel im Minsker II-Abkommen drin war, Sonderstatus für diese Gebiete, mögliche Föderalisierung von der Ukraine. Das ist ja eine Vetomacht, die die Russen damit quasi über die ukrainische Innenpolitik hatten. Der Westen möchte, dass die Ukraine als Staat überlebt. Sie möchten keinen Atomkrieg haben. Sie wollen auch nicht, dass der Krieg sich ausweitet. Sie wollen eigentlich auch nicht, dass der Krieg auf russischem Territorium stattfindet, sondern nur auf ukrainischem. Also in dem Sinne auch ein asymmetrischer Krieg bleibt. Dass es keine Militärkonfrontation mit Russland direkt gibt. Und sie wollen auch keinen langen Krieg haben. Der Westen ist nicht interessiert an einem langen Krieg. China hat weitgehend dieselben Interessen eigentlich unterm Strich wie der Westen. Was auch ein Grund ist, weswegen man darüber nachdenken kann, wo da die Schnittstellen sind. Jetzt ist die Frage, warum werden eigentlich die Parteien begrenzte Kriegsziele verfolgen? Das eine ist, die Parteien gehen davon aus, der Sieg ist nicht mehr möglich. Also mein Maximalziel kann ich, egal wie lange ich kämpfe, nicht mehr erreichen. Oder die Kosten steigen so, dass man sie nicht mehr wirtschaftlich tragen kann und auch der Westen nicht mehr bereit ist, sie gegenüber der Ukraine zu tragen und vielleicht auch die russische Wirtschaft, die vielleicht die Wucht des Krieges und der Sanktionen erst in diesem Jahr erlebt, nicht möglich ist. Dann auch, dass möglicherweise man etwas entfand sozusagen von der anderen Seite bekommt, was die Unsicherheit darüber, dass der Krieg wieder erneuert wird, dass der Krieg wieder aufflammt, dass dadurch diese Unsicherheit reduziert wird. Man hat also etwas, was der anderen Partei wichtig ist, und deswegen wird die andere Partei nicht angreifen, weil sie sozusagen dieses Pfandstück dann verliert. Und das vierte für eine Begrenzung der Kriegsziele könnte sein, dass man sagt, okay, es gibt glaubwürdige Friedenssicherung nach diesem Krieg. Werden also jetzt die USA und China diesen als entscheidende Player auf eine Verringerung der Kriegsziele, Abkehr von diesen maximalen Zielen bei ihren jeweiligen Klienten einwirken? Die könnten sich dafür einsetzen, dass man den Konflikt entlang der Frontlinie einfriert. Die Wahrscheinlichkeit für so ein Szenario halte ich am höchsten, wenn Trump oder ein anderer Republikaner in den USA gewinnt. Das heißt, die werden dann sich für einen sogenannten frozen, eingefrorenen Konflikt einsetzen, weil sie sagen, das ist nicht unser Konflikt, sondern man würde ähnlich wie bei Syrien und bei Afghanistan die Stimmung haben, wir haben jetzt genug investiert, gewinnen können wir nicht, raus aus diesem Krieg, was hat das mit den USA zu tun? Das kann sein. Und die Chinesen könnten auch sagen, wir haben jetzt genügend wirtschaftliche Folgen dieses Krieges erlebt. Du hast gesagt, Putin, das dauert eine Woche maximal, es dauert jetzt schon 2 Jahre, die Kosten sind uns zu hoch. Sucht eine Lösung, Sieg ist nicht möglich, also verringere deine Ziele. Wir stehen ja auch irgendwie ideologisch noch bei, aber das Kriegsende zu russischen Bedingungen nicht. Jetzt könnte man sich auch fragen, was führt zu einer Minimierung der ukrainischen Ziele? Das eine ist, ihr gehen die Waffen aus. Manche plädieren ja dafür, dass man jetzt sozusagen keine Waffen liefern mehr sollte und dadurch dem Kriegsende oder einem Frieden näher käme. Gegenwärtig würde ich davon ausgehen, wenn die Ukraine nicht mehr verteidigungsfähig wäre, würde Russland seine Kriegsziele wieder ausweiten. Ich würde also sagen, das ist ein Zeichen der Schwäche. Wir holen uns noch weitaus mehr zurück. Im Moment sind wir sozusagen gebunden. Bachmut wird seit August letzten Jahres umkämpft und sie können keine Offensive machen. Umgekehrt könnte man auch sagen, wenn Russland die Waffen ausgehen, dann wird die Ukraine die Kriegsziele ausweiten. Das heißt, es wird auch selber sagen, wir gehen jetzt wieder auf das Maximum, was wir sozusagen an Zielen verfolgen wollen. Je weniger Waffen geliefert werden, umso mehr wird die schwächere Kriegspartei gezwungen sein, von ihren maximalen Kriegszielen abzugehen. Insofern würde gegenwärtig ein Stopp von Waffenlieferungen den Siegfrieden der stärkeren Partei bedeuten. Und da die Ukraine zentral von diesen westlichen Waffenlieferungen abhängig ist, würde es wahrscheinlich auf einen Siegfrieden der russischen Seite hinauslaufen. Jetzt ist die Frage, die entscheidende meines Erachtens in diesem Prozess einer möglichen Annäherung an ein Kriegsende, warum sollte Putin nachgeben? Warum sollte sozusagen Putin von seinen maximalen deklarierten Zielen abgehen? Argumente dafür sind Kolbenfresser zwischen den verschiedenen Teilstreitkräften, Konflikte zwischen Wagner, Generalstab, Verteidigungsministerium und so weiter. Das heißt, die ganzen Probleme, die jetzt offenbar geworden sind in Bezug auf die russische Armee. Begrenzter Nachschub, auch das bei der möglichen Mobilisierung, also Weiterung innenpolitische Konflikte gibt. Der Krieg wird sichtbar. Putin hat Angst davor, sozusagen diese Spezialoperation wirklich zu einem Krieg zu erklären. Es kann auch zu einer Elitenspaltung kommen. Das heißt, zumindest Teile der Sicherheitsorgane Putin nicht mehr folgen, dass die Stimmung auch kippt. Und das Letzte, was ich so immer salopp nenne, sich Lenin gegenüber Trotzki durchsetzt. Das heißt, Lenin hat gesagt, 1918, Brest-Litovsk, wir werden alles unterschreiben, um die Macht in St. Petersburg zu erhalten. Die entscheidende Frage ist nicht, dass wir alles zurückgewinnen, sondern dass wir die Macht der Sowjets erhalten. Und wenn die Frage steht, Kriegsgewinne oder Erhalt der Sowjetmacht, dann werden wir uns für den Erhalt der Sowjetmacht entscheiden. Lenin hat sich gegenüber Trotzki durchgesetzt. Und ich glaube, es gibt zwei Seelen in der russischen Brust. Das ist der Lenin und der Trotzki. Und idealtypisch gesprochen müsste sich in Russland Lenin gegenüber Trotzki durchsetzen, weil Trotzki war sozusagen der Exporteur der russischen Revolution, internationale, Roter Oktober in Polen und bis nach Deutschland. Und dieser Expansionismus, Putin hat sich immer mehr vom Leninisten, in diesem Bild zu bleiben, zu einem Trotzkisten entwickelt, aber es ginge vielleicht auch zurück. Dafür spricht auch, Russland hat manche Niederlagen für politische Reformen in der Geschichte genutzt. Brest-Litovsk, dann der Winterkrieg 1939-40. Man hat also auch Kompromisse gemacht. Ist nicht so, dass Russland nicht kennt, dass es einen nicht gewonnenen Krieg nicht anerkennt. Afghanistan 87-88, Tschetschenien 1996. Also es gibt Fälle, wo der Kreml gesagt hat, wir können die maximalen Ziele nicht erreichen. Zentral wäre natürlich, China fällt ab und die anderen Unterstützerstaaten im postsowjetischen Raum auch. Was spricht dagegen, dass der Krieg bisher nur auf ukrainischem Territorium stattfindet und nicht in Russland? Weitet sich im Moment etwas aus, durch Sabotageaktionen kommt der Krieg auch zum Teil nach Russland. Putin ist Gefangener seiner deklarierten Ziele, das heißt, wenn er klein beigibt, könnte er gestürzt werden, weil er ja sozusagen als Schwächling dasteht. Dann auch, dass er hofft, dass das politische Kapital für die Ukraine die Unterstützung nachlässt. Das heißt, die Stimmung zugunsten der Ukraine in den USA, Großbritannien, aber auch in anderen Staaten kippt. Dass möglicherweise Putin doch noch ein höheres Eskalationsrisiko hat. Dass er in der Innenpolitik trotzdem immer noch relativ viel Kontrolle ausübt. Das heißt also, innenpolitischen Unmut nicht stark fürchten muss. Was denke ich, ist also das wahrscheinlichste Szenario für dieses Jahr? Ich glaube, dass es weder Sieg noch Niederlagen gibt, aber dass die Parteien sich auf eine Minimierung der Kriegsziele hinbewegen. Dass es eine anhaltende Konfrontation gibt mit Phasen, in denen man höhere Intensität und geringere Gewaltintensität hat. Aber es wird nicht zu einem formalen Ende oder Friedensabkommen kommen. Es wird begrenzte Abkommen zu Weizen, Gefangenenaustausch, vielleicht auch lokale Wirfwaffenstillstände geben. Es wird meines Erachtens auch eine dauerhafte Kontrolle von erheblichen Teilen dieser vier annektierten Gebiete geben. Und Russland wird in diesem Jahr insbesondere die Folgen des Krieges zu spüren bekommen. Friedensabkommen, wann kommt es zustande oder wann sind die Voraussetzungen da gegeben? Die Gegner müssen erschöpft sein. Der Frieden muss mehr bringen als der Krieg. Die Kriegsziele müssen begrenzt werden, also Abkehr von den absoluten Zielen, die ich am Anfang erwähnt habe. Und Drittparteien müssen entweder anfangen zu drohen, beendet den Krieg, oder sie müssen extrem starke Anreize bieten. Wie bei Camp David zum Beispiel, Israel, Ägypten, starker Anreiz. Dayton-Abkommen 1995, Milosevic hat das starke Angebot bekommen, du endest nicht in Den Haag, sondern kannst überleben in Serbien. Ja, sonst bringen wir dich nach Den Haag. Das sind starke Anreize. Sowas müssen die Drittparteien auf den Tisch legen. Wenn wir über Friedensabkommen sprechen, dann müssen wir über Inhalte sprechen. Was muss geklärt werden? Es muss geklärt werden, wie sehen die Sicherheitsgarantien aus? Zweitens, was passiert mit all den Vertriebenen, Binnenvertriebenen, die Rückkehr? Drittens, Reparationen. Wer zahlt für die Kosten des Krieges? Viertens, Status Krim und diese Gebiete, die Russland annektiert hat, kriegen die einen Sonderstatus? Das muss geklärt werden. Was passiert mit den Kriegsverbrechen? Wer zahlt für den Wiederaufbau? Wer ist daran auch beteiligt? Wie sieht die Grenze zwischen Russland und der Ukraine aus? Und wie wird sie gesichert? Wird sie vielleicht internationalisiert? Gibt es eine Pufferzone entlang dieser künftigen Grenze, wo beide Parteien zumindest bestimmte Artilleriegeschosse 40, 50 Kilometer davon fernhalten müssen, damit sie sich nicht gegenseitig beschießen können? Was für ein Peacekeeping gibt es und wie robust sieht es aus? Wer wäre daran beteiligt? Wer wäre Kommandeur davon? Und was ist der zukünftige Status der Ukraine in Bezug auf NATO-Mitgliedschaft und so weiter? Ich glaube, zum Schluss, Kriegsende hängt damit zusammen, was für Kosten-Nutzen-Kalküle und für Risikokalkül die Parteien haben. Die kommen dadurch zustande, dass der Status quo anerkannt wird und wenn künftige Verletzungen erwartet werden, dann wird man weiter seine maximalen Ziele verfolgen. Das heißt, wenn die davon ausgehen, das ist nur ein Zwischenzustand, Rückkehr zu dem, was wir nach 2015 hatten, Minsk II, Normandie-Format, dann werden alle sagen, das ist nur eine Phase, in der Krieg vielleicht weniger intensiv ist, aber wir haben ihn bald weiter. Jetzt komme ich zum Schluss. Was könnten meines Erachtens weiterführende Ansätze sein? Ich glaube, wir müssen politisch darüber diskutieren, wie kann der Frieden aussehen. Diese Punkte, die ich genannt habe, wie werden die eigentlich ausbuchstabiert? Wir müssen darüber reden, wie die Kriegsziele begrenzt werden, und zwar im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien, die von China und den USA geboten werden. Drittens, wir müssen die Friedensparteien sowohl in Russland als auch in der Ukraine stärken. Der Frieden muss letztlich verkauft werden. Und dafür spielt die Diaspora, die russischsprachige Diaspora im Ausland eine Rolle, da spielt das andere Russland eine Rolle. Der Friede muss von der russischen Bevölkerung gekauft werden. Und daran muss investiert werden, dass sie sagen, mit diesem Frieden leben wir und der ist besser als die Fortsetzung des Krieges. Umgekehrt ist es in der Ukraine auch das Problem, dass sie immer nationalistischer geworden ist infolge dieses Krieges. Das heißt, am Anfang oder selbst noch 2019, als Poroschenko den Krieg sozusagen oder die Wahlen mit Armee, Glaube, Sprache und so weiter gewinnen wollten, hat er das gegen Selenskyj verloren. Aber heute, wie ich vorhin sagte, würde Selenskyj diesen Wahlkampf nicht mehr gewinnen. Das heißt, wir müssen auch da diejenigen stärken, die sagen, wir werden nicht eine vollkommene Rückkehr zum Status quo ante erreichen. Und ich habe die Ukrainer schon vor mehreren Jahren gefragt, was macht ihr eigentlich mit der übrig gebliebenen Bevölkerung auf der Krim und im Donbass? Wollt ihr die alle in chinesisches Umerziehungslager schicken? Weil diejenigen, die pro-ukrainisch waren, sind ohnehin schon geflohen. Da sind die Kinder jetzt mittlerweile seit 9 Jahren in russischsprachige Schulen gegangen. Russisches Curriculum, russisches Fernsehen, russische Pässe. Wie wollt ihr die Kriegsfolgen alle rückabwickeln? Ihr müsst auch mit Fakten leben. Und die Aussicht darauf, dass alles rückgängig gemacht werden kann, ist illusorisch. Das ist aber innenpolitisch in der Ukraine ganz schwer zu verkaufen. Wir müssen auch viertens meines Erachtens deswegen den Kampf um Köpfe und Herzen führen und diese Auseinandersetzung sowohl mit den Nationalisten in Russland und der Ukraine führen. Wir müssen meines Erachtens auch Lehren daraus ziehen, wie wir mit de facto Regimen umgehen. Donbass war ein de facto Regime, wir haben Transnistrien, Abchasien, Südossetien und so weiter. Die Politik besteht darin Blockade. Die Blockade führt dazu, dass die Bevölkerung in diesen de facto Regimen alle in die Hände von Russland fliehen. Wir müssen gucken, und da bin ich immer so ein bisschen ehemaliger DDR-Bürger und sage Modus vivendi, Entspannungspolitik. Das heißt, je mehr wir die dazu bringen, dass die sich nicht in die Arme Putins gedrängt sehen, sondern sagen, wir schaffen hier Erleichterungen, die Grenzen werden geöffnet, hier gibt's Austausch, Anerkennung von Abschlüssen, Anerkennung von Krankenkassenbeiträgen und so weiter und so weiter, menschliche Erleichterung, sonst werden diese Bevölkerungen infolge des Krieges nur gespalten sein. Man könnte sich überlegen, ob es eine temporäre Treuhandsregime auch gibt, also nicht die Zusagen vom Budapester Abkommen von 94, die Konfetti waren, sondern es müsste stärkere Sicherheitszusagen geben, aber als mögliche Alternative zu einer NATO-Erweiterung. Prinzip verankern, keine gewaltsame Veränderung von Grenzen. Das war auch das, was sozusagen der Kern der Entspannungspolitik seit Ende der 60er Jahre war. Wir mögen das zwar alle nicht lieben, aber wir wollen nicht einen neuen Krieg deswegen. Man könnte auch eine atomwaffenfreie Zone erklären und sagen, das nicht. Und letztlich Schlusssatz, wir müssen alle politische Vorstellungen von dem Frieden als Ende des Krieges müssen wir verkaufen auch. Wir müssen Bevölkerungen überzeugen, dass der Frieden besser ist. Vielen Dank.
Wie enden Kriege? Einsichten für den Krieg gegen die Ukraine. So heißt der Vortrag, den ihr hier gehört habt. Er kommt von Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder. Er hat ihn am 4. Mai 2023 gehalten an der Uni Halle-Wittenberg im Rahmen der Reihe Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Er breitet darin seine Ideen aus, seine Szenarien für das Ende des Krieges auf dem Territorium der Ukraine. Nach seinem Vortrag wurde der Inhalt noch kommentiert und ergänzt, und zwar von der Politikwissenschaftlerin Jana Windwehr. Windwehr ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und sie hat, das muss ich so sagen, noch ein paar ernüchternde Zahlen für uns.
Ja, vielen Dank, Herr Heinemann-Grüder, für den in der Tat sehr, sehr dichten und sehr gehaltreichen Vortrag, der vielleicht auch noch mal ein bisschen die allgemeine Frage aufwirft, was können wir als Politikwissenschaft eigentlich zu dieser Frage beitragen und was vielleicht auch nicht. Und Sie haben das ja sehr nuanciert dargestellt, dass unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Denkschulen durchaus auch sehr, sehr abweichende Antworten sowohl zu den Ursachen als auch zu den Beendigungschancen dieses Konflikts anbieten. Und ich möchte das einfach noch ergänzen, vielleicht um zwei Perspektiven, und ich würde sagen, komme zu einer recht ähnlichen Gesamtbewertung. Die eine Variante von Politikwissenschaft, zumindest die Studierenden unter Ihnen wissen das, ist ja, wir versuchen Dinge zu quantifizieren. Und auch diese Frage, wie enden eigentlich Kriege, hat man versucht zu quantifizieren. Es gibt einen Datensatz, der heißt Conflict Termination Dataset, entwickelt in Schweden, Uppsala, der zu folgenden Ergebnissen kommt für den Zeitraum 1946 bis 2005, also vor dem hier relevanten Konflikt natürlich. Es gab in dieser Zeit 63 zwischenstaatliche Kriege, die in diesen Datensatz einbezogen worden sind. Davon sind 21% geendet, indem eine der Parteien gewonnen hat und die andere ihre Niederlage anerkannt hat. 21%, gar nicht so viel eigentlich. Weitere 30% sind mit einem Waffenstillstand beendet worden und ganze 16% mit einem Friedensabkommen. Ja, also das mehr ist als ein Waffenstillstand, das eben so diesen Ansatz eines Thick-Abkommens, wie man das dann nennt, also mit detaillierteren und auch im Zweifel haltbareren Bestimmungen erfüllt. Und von diesen 16% mit Friedensabkommen beendeten Konflikten ist in 37% dieses Friedensabkommen hinterher wieder gebrochen worden. Also vielleicht dieser kurze Blick in die Welt der quantitativen Politikwissenschaft oder ja, Friedens- und Konfliktforschung noch ein weiterer Stützpfeiler eigentlich für Ihre Argumentation, dass es sehr, sehr schwierig ist, solche Konflikte zu beenden. Und wenn man dann noch ein bisschen versucht, vielleicht aus angrenzenden Debatten in der Sicherheitspolitik ein paar Erkenntnisse zu ziehen, dann kommt man eigentlich nochmal zu derselben Schlussfolgerung. Es wird intensiv seit vielleicht 20, 30 Jahren in der Sicherheitspolitik, ja, das werden die meisten von Ihnen wissen, über die Frage innerstaatlicher Konflikte diskutiert. Also unter dem Schlagwort neue Kriege, asymmetrische Kriege, eigentlich die Besonderheiten sozusagen der Welt vermeintlich nach den Staatenkriegen eigentlich diskutiert. Und wir sind jetzt wieder in einer anderen Welt. Aber möglicherweise können wir die Erkenntnisse aus dieser Debatte trotzdem nutzen, wenn wir uns fragen, diese neuen alten Kriege, mit denen wir es jetzt wieder zu tun haben, haben die eigentlich irgendwie Ähnlichkeiten damit? Und was sagt uns vielleicht die Schwierigkeit, diese neuen Kriege zu beenden über den heutigen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine? Und einige Punkte, die zum Beispiel bei dem Kollegen Herfried Münkler nachzulesen sind, über die Probleme, neue Kriege zu beenden, wären zum Beispiel, es ist eben kein Krieg als, wie Clausewitz sagt, Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wo man also klar seine Ziele definiert und wenn man diese Ziele erreicht hat, dann auch im Zweifel den Krieg beendet, der noch dazu festgelegten und von allen akzeptierten Regeln folgt. Es gibt zum Beispiel eine Kriegserklärung, es gibt eine klare Unterscheidung in Kombattanten und Nichtkombattanten und es wird sozusagen grundsätzlich die Geltung des Völkerrechts nicht in Frage gestellt. Das haben wir in den neuen Kriegen nicht und es gibt, glaube ich, ganz gute Anhaltspunkte dafür, dass es die in diesem Fall auch nicht gibt. Es gab auch keine formale Kriegserklärung, wenn man zum Beispiel an diese Begrifflichkeit der Spezialoperation denkt, dann sind hier, glaube ich, die Parallelen durchaus zu ziehen. Das Zweite, was diese Kriege schwierig zu beenden macht, ist die Art der Zielsetzung. Das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt. Es geht eben nicht darum, ein begrenztes politisches Ziel zu erreichen oder nicht nur und im Kriegsverlauf immer weniger. Man könnte sagen, gut, so eine Territorialfrage ist ein solches begrenztes Ziel, aber es knüpft sich immer mehr daran. Es knüpft sich Identität daran, es knüpft sich ein Systemkonflikt daran. Auch darüber haben Sie gesprochen. Und letzten Endes ist für beide Seiten am Ende sehr viel mehr, wie man so neudeutsch sagt, at stake, als nur diese eigentliche Frage eines abgegrenzten Territoriums. Und damit bekommt ein Konflikt eine Art existenzielle Dimension. Und immer wenn das der Fall ist, so diese Debatte, dann sind Kriege auch besonders schwer zu beenden. Also wenn es scheinbar um das Überleben des eigenen Volkes geht oder um religiöse Fragen, denken Sie an terroristische Gruppen zum Beispiel, wenn die im Spiel sind, sagt uns diese Debatte, ist es sehr, sehr schwer, einen Konflikt zu beenden. Und solche entgrenzten Ziele, wenn man so will, haben wir in diesem Konflikt zumindest teilweise sicherlich auch. Der dritte Punkt ist, denke ich, an dieser Stelle nicht so unmittelbar relevant, die zunehmende Bedeutung von nichtstaatlichen Akteuren. Ja, die gibt es auch hier in diesem Konflikt, aber ich denke, das ist sozusagen eher eine Nebenbaustelle. Was wir aber auch haben, ist die sogenannte offene Kriegsökonomie. Also eben nicht nur die begrenzten Mittel eines Staates und wenn die irgendwann erschöpft sind, auch darüber haben Sie gesprochen, dann endet der Konflikt sozusagen durch diese Erschöpfung, durch Auslaugen der Konfliktparteien, sondern ja, durch Unterstützung von außen können die Mittel nachgeliefert werden und auch das kann den Konflikt tendenziell verlängern, was jetzt nicht notwendigerweise ein Statement gegen Waffenlieferungen sein soll, aber durchaus eben nochmal diese Erschöpfung weiter hinausschiebt. Und der letzte Punkt sind letzten Endes auch verbunden mit der Nichtakzeptanz von allgemeinen Handlungsgrundsätzen in Kriegen, dann Kriegsverbrechen, die als unverzeihlich quasi betrachtet werden und den Wunsch, das Bedürfnis nach Rache und wiederum Gegenrache hervorrufen können. Und wir haben, wenn man zum Beispiel an das Massaker von Bushtar denkt, auch in diesem Konflikt, denke ich ja, einige solche Fälle leider schon gesehen. Und das heißt, auch diese Analogien eigentlich zu den neuen Kriegen und den Schwierigkeiten, sie zu beenden, führen zu einer ähnlichen Schlussfolgerung, würde ich sagen, wie Sie sie gezogen haben, dass es nicht so einfach sein wird, einen Schlussstrich unter diesen Krieg zu ziehen, der dann auch noch für alle Beteiligten akzeptabel ist und eben nicht dazu führt, dass man eigentlich nur eine Atempause sozusagen schafft, sondern eine Lösung, bei der sich nicht übermorgen zwei revanchistische Mächte gegenüberstehen, die beide eigentlich nach dem Status quo ante streben und der Konflikt neu entzündet wird. Noch dazu vielleicht ein kurzes Zitat von der Politikwissenschaftlerin, Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, die zu diesem Konflikt geschrieben hat, Enden gibt es viele, aber nicht alle sind gleichermaßen wünschenswert. Ja, denn auch aus der Perspektive des Westens, wenn man den mal so großzügig eingemeindet, steht ja auch die Frage im Raum, welche Folgewirkung hat eigentlich die Beendigung dieses Konflikts, die Art, wie man sie beendet, ob es zum Beispiel eine strafrechtliche Aufarbeitung geben kann, hat ja auch Auswirkungen auf die zukünftige internationale Ordnung und auf Abschreckungswirkungen in anderen Konflikten. Also unter dem Strich, ich teile Ihre skeptische Bewertung eigentlich der Erfolgsaussichten. Und die eingangs zitierten quantitativen Daten geben uns auch noch mit auf den Weg, dass es am Anfang eines Konfliktes am ehesten wahrscheinlich ist, dass der relativ zügig militärisch entschieden wird. Wenn das nicht passiert, dann gibt es Anhaltspunkte dafür, dass man sehr leicht in das hineingleitet, was Sie eben skizziert haben und was, glaube ich, im Moment die realistische Option auf mittlere Sicht ist, nämlich so eine Art von weiter glimmendes Konflikts, mal intensiver, mal weniger intensiv, vielleicht Phasen mit Waffenstillständen, aber auch eben immer wieder aufflammenden neuen Konflikten. Und das kann ja eigentlich niemand wollen. Vielen Dank.
sagt die Politikwissenschaftlerin Jana Windwehr in ihrem Kommentar zum Vortrag ihres Kollegen. Vielleicht seid ihr neugierig auf noch mehr politikwissenschaftliche oder historische Vorträge zur Ukraine? Findet ihr online bei uns im Hörsaalarchiv. Oder ihr habt Lust auf ganz andere Themen, vielleicht zum Beispiel aus dem Bereich Riechforschung. Ja klar, das gibt es. Here we go.
Düfte sind eine unsichtbare Welt, die uns überall umgibt. Es gibt keinen duftfreien Raum auf dieser Erde. Wo sie gehen und stehen, ist die Luft angefüllt mit diesen Duftmolekülen. Sie werden es nicht glauben, aber Sie sind selber ein großartiger Parfümeur, der ein Parfum herstellt, das nur Sie alleine besitzen. Nämlich diesen Individualgeruch. Jeder Mensch hat seinen eigenen persönlichen Körpergeruch, der besteht aus ganz komplexer Mischung und dieser Geruch wird von Ihren Genen gemacht. Das Spannende ist, dass diese Dufterinnerungen in unserem Gedächtnis die stabilsten sind, die wir überhaupt haben.
Diesen Vortrag über die faszinierende Welt des Riechens gibt es natürlich auch online bei uns. Habt vielen Dank für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.